In der heutigen Folge von Der Audiobeweis begrüßen wir den ehemaligen österreichischen Nationalteamspieler und aktuellen Sky-Experten Marc Janko. Wir sprechen mit dem ehemaligen Stürmer über die beiden Testspielauftritte des österreichischen Nationalteams in der Slowakei und beim Klarenheim-Erfolg gegen die Türkei. Wie sind die beiden gezeigten Leistungen von der Mannschaft von Ralf Rangnick einzuschätzen, auch im Hinblick auf die EM? Wie stark ist der weitere Gruppengegner Polen? Und mit Blick auf die heimische Bundesliga, was ist vom Duell Sturm Graz mit dem FC Red Bull Salzburg in der 24. Runde zu erwarten?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 220.
Auf geht's mit einer neuen Folge von der Audiobeweis und heute dreht sich thematisch vieles um das österreichische Nationalteam. Daher freue ich mich heute, den 70-fachen österreichischen Teamspieler und Sky-Experten Marc Janko begrüßen zu dürfen. Servus Marc, vielen Dank fürs Zeitnehmen.
Servus.
Ja, und auch unser heutiger Podcast strotzt nur so vor Expertise. Das bedeutet auch heute mit dabei Sky-Experte Alfred Tater. Servus.
Grüß dich.
Und komplettiert wird die Runde durch Martin Konrad. Angeblich kennst du dich auch ganz gut mit dem Thema Fußball aus. Servus Martin.
Naja, das sollen andere beurteilen. Aber jedenfalls freue ich mich, dass ich in dieser elitären Runde mit dabei sein darf.
Ja, ebenso wie ich. Also, auf geht's. Marc, das österreichische Nationalteam, holte am Montag, sprich gestern, gegen die Türkei im Freundschaftsspiel einen 6:1 Heimerfolg. Wie fällt deine Analyse zu diesem ja, absolut deutlichen Heimsieg aus?
Naja, sag mal so, es war nicht unverdient. Es war, muss man auch, glaube ich, wenn man die rote Brille ein bisschen runternimmt, ja, die Tore, wie man so schön sagt, zum richtigen Zeitpunkt gefallen. Vielleicht ist ein bisschen zu hoch ausgefallen, auch das Ergebnis, weil ich schon der Meinung bin, und das, ich habe mich lange gefragt, ob ich das hier und heute sagen soll, weil ich möchte alles andere als ein Netzbeschmutzer sein, aber die eine oder andere Aktion hätte man auch anders bewerten können. Ich denke da zum Beispiel an das erste Tor von Schlager. Ich glaube, 50% der Schiedsrichter würden es als Foul werten, den Zweikampf davor. Haben wir ein bisschen Glück gehabt, auch der Elfmeter an Leimer war bumm. Also da, wenn das gegen meine Mannschaft gepfiffen worden wäre, ich wäre ausgeflippt. Das war für mich gefühlt gar nichts. Aber ansonsten haben sie die zweite Halbzeit wirklich herausragend gespielt und die Türken haben über das ganze Match hinweg gefühlt keine Antwort auf dieses hohe Pressing gefunden. Sie waren teilweise haben naiv weitergespielt, haben mit dem Rücken zur hochpressenden Mannschaft ihre Spieler weiter munter angespielt und das hat mich überrascht, dass man da nicht reagiert hat, sondern man hat einfach weitergespielt. Und der letzte Punkt, um das abzuschließen, ich glaube, der Tormann hat gestern auch nicht seinen allerbesten Tag gehabt von den Türken, weil bei einem anderen Tor vom Gregel, übrigens Glückwunsch Gregel, wenn du das hörst, drei Tore sind mir nie gelungen, ich gönne sie von ganzem Herzen. Da gibt es auch natürlich viele Torhüter, die, wenn er normal drauf ist, dass sie ihn halten, weil er war an vielen Bällen dran mit der Hand, aber hat es halt nicht geschafft, dass er den Ball weglenkt. Nichtsdestotrotz, Munderputzen, ich glaube, es ist eine super Sache für uns gewesen, für das ganze Stadion, für die Stimmung. Gleichzeitig möchte ich aber auch darauf hinweisen oder warnen davor, dass wir jetzt nicht in eine riesen Euphorie verfallen sollen, weil das Ergebnis natürlich auch täuschen kann.
Ja, waren super Punkte mit dabei und natürlich werden wir auch dann noch über den Schiedsrichter sprechen, beziehungsweise über den VAR, waren ja doch ein paar strittige, knifflige Entscheidungen mit dabei. Aber jetzt hast du es gesagt, Marc, hast wichtige Punkte aufgezählt. Was sind jetzt so die Lehren aus diesem 6:1 Heimerfolg? Gut, zuvor gab es einen 2:0 Auswärtserfolg in der Slowakei, auch über den werden wir noch sprechen. Aber was sind jetzt so die positiven Sachen, die das Nationalteam, die Teamchef Ralf Rangnick mitnehmen sollte? Angriffspressing, Pressing, das funktioniert. Wo siehst du noch Verbesserungsbedarf? Gab ja doch in der ersten Spielhälfte eine starke Phase von den Türken.
Ja, absolut. Also man hat auch in der ersten Halbzeit gesehen, dass das auch Jungs sind, die wissen, mit der Kugel umzugehen. Definitiv. Was sind die Lehren daraus? Also ich glaube, dass wir mittlerweile, und das können wir jetzt auch wirklich so vollen Herzens auch sagen, dass wir die Breite, wenn man so will, erweitert haben, dass wir auch wissen, dass man Spieler, die jetzt nicht absolut im 1A-Fokus der letzten Monate gewesen sind, dass man sich auf die auch verlassen können. Wir haben heute schon kurz den Romano Schmidt, fand ich, hat ein super Spiel gemacht gestern. Aber auch die Jungs, die vorne dann reingekommen sind, ein Einprob, erstes Länderspieltor, auch auf diesem Weg natürlich Glückwunsch, ist etwas ganz Besonderes, wenn man das schafft in seinem zweiten Länderspiel, glaube ich, war es, oder war es
ja,
das dritte?
Korrekt.
Zweite Länderspiel, ja, sensationelle Geschichte und aber auch Weimann, der auf einmal in Anführungszeichen aus der Versenkung, möchte ich nicht sagen, weil zweite englische Liga ist keine Versenkung, aber aus dem österreichischen Fokus, lass es mich so ausdrücken, war ja doch ziemlich lang weg, auch medial. Und ja, er hat auch da bewiesen, dass die Jungs, die da reingekommen sind, haben für Schwung gesorgt, sind hungrig. Und ja, was man noch lernen kann, ist, glaube ich, einfach, dass man probiert, alles weiterhin so zu machen bis zur Euro, damit man möglichst wenig verliert und die Verletzten müssen möglichst schnell gesund werden.
Ja, und das Selbstvertrauen steigt und steigt. Alfred, wie ist am Ende dieser 6:1-Heimerfolg für dich einzuschätzen?
Ich versuche einen Blick über das Resultat hinaus, der mir folgende Sachen eröffnet. Erstens, Gesamtteam betrachtet ist die eine Seite und dann Details betrachtet ist die andere. Auf die zwei Sachen möchte ich eingehen. Gesamtteam betrachtet ist mir eines speziell aufgefallen, jetzt unabhängig ob Spielanlage oder Spielsystem und so weiter, sondern was mir wirklich imponiert hat, war, dass jeder Raum, nämlich auf dem Spielfeld, von unseren Spielern bestrahlt wurde. Du hast immer den Eindruck gehabt, jeder Spieler hat in diesem Kompartiment, wo er sich gerade befindet, Kompartiment deshalb, weil ich es systemisch betrachte und nicht physikalisch, also jeder Spieler in seinem Raum bestrahlt diesen Raum derartig, dass er ihn in Besitz nimmt. Also was unabhängig dann mit dem Ball geschehen ist, aber die Präsenz der Spieler in den jeweiligen Kompartimenten, die war enorm aus meiner Sicht. Das ist das Gesamterscheinungsbild, das mir besonders aufgefallen ist, unabhängig von taktischen und so weiter Sachen. Also die tolle Raumpräsenz der Spieler.
Vor allem
die Details. Genau, die Strahlkraft, kannst du es noch verstärken mit einem schönen Ausdruck. Die Details sind natürlich auch interessant, weil oft ist im Detail sehr viel Wahrheit zu finden. Da sind mir einige Dinge aufgefallen, verteidigungsmäßig. Kevin Danzo. Wunderbar, wie er das eine oder andere Mal Tempo-Dribblings in das Mittelfeld gemacht hat und von dort einen Pass in die Tiefe gespielt hat. Was ich sagen will ist, wenn es nicht klappt mit dem Spielaufbau über die Viererkette oder wie es teilweise gestern war, dass Seiwald noch zurückgefallen ist in die Kette mit dem Dreieraufbau oder auch Schlager, weil nämlich der Gegner die Räume gut zustellt, die Sechser kontrolliert, wie man so schön sagt, ja, dann bietet sich das als taktisches Mittel enorm an, dass ein spielstarker und technisch guter Innenverteidiger mit Tempo-Dribbling einfach diese Raumdeckung bzw. Manndeckung des Gegners aushebelt. Und das ist ein Detail, das enorm gut ist. Das haben nicht viele Innenverteidiger. David Alaba hätte es natürlich. Schade, dass er in dieser Konstellation jetzt nicht dabei sein kann wegen der Verletzung. Aber das ist ein probates Mittel, um gegnerisches Defensivverhalten gut auszuschalten. Ich bin gleich fertig. Ein zweites Detail. Hast du dir den Oberschenkel angesehen von Nicolas Seiwald?
Jetzt schaue ich mir täglich an.
Na bitte, dann ist dir aufgefallen, da ist enormer Muskelzuwachs. Der Mann hat plötzlich einen Oberschenkel hinten, einen Bizeps femoris. Das ist ein Wahnsinn. Das heißt also, dieser Spieler macht gerade bei Leipzig etwas auch Physisches mit seinem Körper. Der hebt sich auf ein neues Niveau, weil das, was er immer gekonnt hat, kann er immer noch. Er fällt nicht auf, ist nicht der angeblich beste Sechser der Welt, sondern ein Sechser, der nie einen Fehler macht. Nicolas Seiwald ist das Synonym für keinen Fehler. Aber er strahlt aber nicht in dieser Form wie viele andere Spieler, die sozusagen die besten Sechser der Welt sind. Also der Oberschenkel von Nicolas Seiwald sagt mir, er ist auf dem Sprung zur absoluten Weltklasse. Wobei, ich weiß nicht, ob es eine relative Weltklasse auch gibt.
Spielfeld bei RB Leipzig?
Bitte. Frel heißt es, du bist jetzt an deinem Oberschenkelumfang gescheitert. Deswegen ist bei dir nichts geworden mit der Karriere. Oder was ist der
Grund? Nein, ich bin an dem zentralen Nervensystem gescheitert.
Na gut, aber der Oberschenkel von Nicolas Seiwald, dazu die Stärken von Kevin Danzo in der Innenverteidigung.
Ja, und einen dritten Aspekt, wenn du gestattest, den
natürlich,
vor der Martin einschläft, dass ich das schnell auch noch abhandle.
Schläft keiner ein.
Die Sache, die hinten Danzo bringen kann mit Tempo-Dribbling, macht vorne Baumgartner ungeheuerlich. Das ist eine große Waffe, die er besitzt, seine Tempo-Dribblings mit dem Ball am Fuß auf die Abwehr hin, dann vielleicht einen entscheidenden Pass in die Tiefe zu spielen, einen Doppelpass und so weiter und so fort, viele taktische Möglichkeiten. Aber die Tempo-Dribblings von Baumgartner, die sind ich kenne nicht viele
Spieler auf der
Welt. Ja, sehr bemerkenswert sogar. Also, wenn man auf die Details blickt, da sind sehr viele Sachen unter der Decke, die nicht sofort auffallen, aber runden das Gesamtbild ab, dass wir momentan ein tolles Nationalteam haben.
Martin, du bist nicht eingeschlafen.
Nein, ich würde sagen, es war ein sehr interessanter Podcast, oder? Und damit können wir das Ganze jetzt auch beenden.
Na, okay. Gehe.
Na, passt schon. Alfred, muss ich auch sagen, französische Kenntnisse enorm, Compartiment, très intéressant. Ja. Also die Abteile, glaube ich, wolltest du uns da und die Fächer wolltest du uns.
Nein, das hat meinen biologischen Hintergrund, weil du weißt doch, in den Zellen hat man Kompartimente.
Kompartimente. Ja, aber so haben wir wieder was gelernt, Martin, und wir haben gelernt, die starke Achse beim österreichischen Nationalteam, Kevin Danzo, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner. Wie siehst du das Ganze? Dazu natürlich auch noch Torhüter Alexander Schlager, aber die Mannschaft ist unglaublich breit aufgestellt. Jetzt haben wir schon ein paar Sachen gehört. Ein Gernot Trauner zum Beispiel wurde noch gar nicht erwähnt. In der Innenverteidigung verletzungsbedingt nicht dabei. Ebenso wenig Lienhardt, David Alaba bekannt, Marko Arnautović, Marcel Sabitzer fehlte angeschlagen und aufgrund eines grippalen Infektes. Wie breit, wie gut ist das österreichische Nationalteam aufgestellt, Martin?
Ja, das hast du jetzt in deiner Frage schon beantwortet und letztlich auch der Alfred und der Marc, denn Fakt ist, dass ja eben drei Führungsspieler gefehlt haben. Viele sagen ja, das sind die drei Spieler, die den Unterschied bei der österreichischen Nationalmannschaft ausmachen, mit Alaba, mit Sabitzer und mit Arnautović. Ich sage es auch bewusst in der Reihenfolge, weil ich glaube, das auch eher die Leistung widerspiegelt. Und das könnte man noch weiter eben aufzählen, wie den Philipp Lienhardt, wo ich glaube, dass der auf alle Fälle, falls David Alaba nicht fit werden sollte für die Euro, ein ernsthafter Kandidat für den Stammplatz ist. Also wir sehen, es ist eine Mannschaft, die breit ist, aber da bin ich bei Marc. Der Spielverlauf war in beiden Spielen, aber vor allem auch im Türkei-Spiel für Österreich. Viele Chancen wurden dann auch sofort genutzt. Man möchte jetzt schon fast sagen, hoffentlich ist nicht im März schon das ganze Glück für das Jahr aufgebraucht worden, was diese Dinge betrifft. Und das Zweite ist, das muss man auch sagen, die Türkei war in der zweiten Hälfte dann auch nicht mehr so vorhanden. Ja. Während in der ersten Spielhälfte nach dem 1:0, wie schon die Slowakei, die Türkei dann gute Momente hatte und auch den Ausgleich erzielen konnte. Also ich will damit nur sagen, es gibt, und ich finde, der Xaver Schlager hat das ja auch sehr gut gesagt und ich glaube dann auch der Baumgartner, dass man da eben schon vorsichtig sein muss und dass das Ergebnis das ein oder andere überdeckt. Und wenn das, glaube ich, und mit dem Marc haben wir einen, der ja jahrelang dabei war, wenn das innerhalb der Mannschaft so vorhanden sein sollte, dann ist das, glaube ich, ein gutes Zeichen. Dann sollen die herum alle vielleicht ein bisschen schon träumen dürfen, aber die Spieler selbst wissen dann vielleicht, dass im Juni alles bei Null beginnt und übrigens die Gegner dann auch andere sind. Das muss man jetzt schon mal festhalten.
Ja, und ich glaube, der Teamchef Ralf Rangnick wird auch noch für die richtige Selbstreflexion sorgen. Aber Martin, ganz kurz, um das abzuschließen. Gestern italienischer Schiedsrichter Schiffi, sagen wir jetzt einmal, zweite Minute lief vieles gut für das österreichische Nationalteam. Tor durch Xaver Schlager, ja. Wieder perfekter Beginn. Hättest du ein Foulspiel von Romano Schmidt in der Entstehung entschieden?
Also ich war ein bisschen überrascht und dachte, der wird gleich pfeift. Dann hat er aber.
Dachte auch, ehrlicherweise.
Davor gab es aber schon eine Aktion gegen Bosch beim Angriff, glaube ich, wo er weiterspielen hat. Also
ja, Vorteil.
Wo es nicht Eckball gegeben hat, glaube ich, so irgendwie was. Hat es Abstoß gegeben. Der Assistent, sie haben also, glaube ich, das Spiel laufen lassen wollen. Mit dem Videoschiedsrichter ist übrigens Marini, ist ja einer, der ja in der Serie B in erster Linie pfeift und der sich mehr auf den VAR spezialisiert, sind zwei, die sich vielleicht insofern nicht gut verstehen, dass er da auch nicht der Meinung ist, da muss man overrulen, denn nur dann wäre es ja im Prinzip gerechtfertigt gewesen.
Klare Fehlentscheidung.
Genau, das Tor nicht zu geben. Aber sie haben das Spiel so durchaus laufen lassen und der Schiedsrichter, wie soll ich sagen, es ist dann schon in Italien sehr oft der Fall, das sieht man schon, das ist der Unterschied zum Beispiel zur Premier League, wo ja die VAR eigentlich dazu angehalten werden, möglichst selten einzugreifen. Und in Italien ist ja genau das andere Beispiel, dass sie sehr oft auch insofern eingreifen, dass sie zum Beispiel sagen, da ist Elfmeter. Ja. Stichwort beim Foul an den Bosch, nicht? War das dann an den Bosch,
ja,
war
ja,
dann ein Foul oder nicht?
Zum Abschluss? Ja.
Genau. Und Da kann man natürlich auch geteilter Meinung sein. Noch dazu weiß ich nicht, ob es viele Schiedsrichter gibt, die dann sagen, jetzt nehme ich das Tor zurück von den Türken, um dann den Österreichern einen Strafstoß zu geben. Also da sieht man schon, da sind die Italiener gnadenlos. Ja, wiederhole mich, wenn ich sage, und wie es der Marc formuliert hat, da ist vieles gut gelaufen und das schmälert überhaupt nicht die Leistung der Österreicher, im Gegenteil. Aber es hat auch alles gepasst. Da sieht man wieder, zu einem erfolgreichen Spiel gehören viele Komponenten, nämlich nicht nur das eigene Spiel, sondern eben auch der Gegner, der Schiedsrichter, die Taktik, alles, was dazugehört und auch die Chancenverwertung. Und das hat eben vor allem am Dienstag gegen die Türkei hervorragend funktioniert.
Noch ganz kurz, Alfred, deine Einschätzungen, Foulspiel von Romano Schmidt, kurz vor dem 1:0, ja oder nein? Und war das für dich ein Foulspiel an Konrad Leim in der 59. Minute? Da gab es ja dann Elfmeter in weiterer Folge. Würde mich nur interessieren.
Sagen wir so, der italienische Schiedsrichter war nicht auf der Seite der Türken.
Sehr formidabel ausgedrückt. Und Marc, 78. Minute sind wir d'accord, vermeintliche 2:4 aus Sicht der Türkei, zuvor dann aber Foulspiel an Brosch auf der gegenüberliegenden Seite im 16er der Gäste. Da wurde gefoult, der Rechtsverteidiger. Hier alles richtig entschieden für dich?
Also in der Real Time, wie wir mittlerweile sagen, habe ich mir gedacht, okay, das ist okay, dass er da weiterlaufen lässt, aber dann in der Wiederholung und auch dann quasi in der verlangsamten Real Time habe ich mir dann schon gedacht, okay, dann kann man pfeifen. Da hat er wirklich nur den Fuß oder Stammbein von Bosch mitgenommen und A tut es weh und zweitens hat er dann nicht mehr draus gemacht, als es war, und deswegen fand ich das okay, dass man den gibt. Wie gesagt, den vom Leimer fand ich sehr, sehr, sehr hart, aus türkischer Sicht.
Ja, da sind wir d'accord, was die Einschätzung betrifft. Und dann gab es ja Elfer für Österreich. Michael Gregoritsch, der erzielte davor bereits einen Triple-Pack. Dann überlässt er Christoph Baumgartner den Ball. Marc, natürlich kommt die Frage, das hättest du auch so gemacht. Oder hättest du auch Verständnis gehabt für Michael Gregoritsch, einen Viererpack im österreichischen Nationalteam? Ich habe es jetzt noch gar nicht recherchiert. Ich wüsste gar nicht, wer zuletzt viermal im österreichischen Team getroffen hat.
Ich hab's in Gregel direkt nach der Aktion per WhatsApp geschrieben. Ich warte noch auf Antwort übrigens. Wahrscheinlich ist er noch in freier Laune. Erstens mal finde ich es menschlich großartig, dass er den Baum schießen hat lassen, weil der ihn anscheinend gesagt hat, komm, ich brauche das auf die Art für mein Selbstvertrauen. Auf der anderen Seite, ein Viererpark gelingt dir, glaube ich, nicht jeden Tag im Nationalteam oder bei jedem Spiel. Also das wäre schon etwas sehr Besonderes gewesen. Deswegen, um auf deine Frage zu antworten, bei mir wäre es darauf angekommen, wer mich gefragt hätte in der Mannschaft. Und dann hätte ich das entschieden. Aber es ist schon.
Wem hättest du nicht den Ball gegeben? Interessiert uns jetzt.
Naja, vielleicht den einen oder anderen, der vielleicht einmal jetzt frisch dabei gewesen wäre. Aber ja, also ich kann dieses Innenfeld jetzt nicht wirklich beurteilen, was man jetzt von außen heute hört. Das sind jetzt wirklich gute Freunde, deswegen kann ich schon nachvollziehen. Aber es ist auf jeden Fall die menschliche Größe steht da eher mehr über dem Ego, deswegen finde ich das super, aber auf der anderen Seite ist ein Stürmer auch immer quasi sich selbst der Nächste, und ja, es war in beide Richtungen, hätte ich es großartig gefunden, und jetzt hat er sich halt für die menschliche Variante entschieden.
Alfred, was sagt das für dich über den Teamgeist aus? Wie ist diese Geste von Gregoritsch gegenüber Baumgartner einzuschätzen? Das stärkt vor allem das Zusammengehörigkeitsgefühl, ist ja klar.
Na, du nennst einen Ausdruck, der mir sehr gefällt, nämlich Teamgeist.
Das ich jetzt mal geschafft habe.
In einem bestimmten Zusammenhang, nämlich weil wir ja oft Spiele individuell sehr gut bewerten können mit diesen drei Ebenen. Aber um eine Mannschaft bewerten zu können, brauchst du Systemeigenschaften von Mannschaften. Ja? Und eine dieser Systemeigenschaften Mannschaft bedeutet Teamgeist. Das ist etwas, was sich allerdings durch, Trainerarbeit gar nicht so richtig herstellen lässt, sondern das ist dann, wenn der Trainer es gewähren lässt, also nicht aktiv eingreift, sondern durch seine Arbeit den Spielern ermöglicht, einen Geist zu entwickeln, ja, der mehr ist als die individuelle Leistung, nämlich Mannschaftsgeist. Der Marc sagt, nein, ich bin ein Trottel, aber jetzt mir gleich erklären.
Also Trottel hat er nicht gesagt, aber er hat gedeutet, nein. Wir werden dann gleich seine Meinung auch hören.
Die Systemeigenschaft Teamgeist ist etwas, was Trainerunabhängigkeit sich vollzieht, wegen der Spieler natürlich, aber das zeichnet dann ein Team aus. Und dieser Umstand, dass der eine den anderen den Ball überlässt, um einen Strafstoß zu verwerten, ist Teil dessen.
Und jetzt Marc Janko.
Ich bin bei vielen Dingen bei dir. Ich bin nicht ganz bei dir, wenn es darum geht, weil du hast gesagt, ein Trainer hat auf das keinen Einfluss, wie die Stimmung in einer Mannschaft sein kann. Ich bin schon der Meinung, dass das so ist, nämlich wenn man als Trainer versteht, wann man sich zurücknimmt und wenn man auch als Trainer versteht, wie man führt. Also du kannst natürlich als Trainer den Jungs ständig Terminpläne vor den Latz knallen und sie mit Besprechungen zunageln und damit die Stimmung kann ich da schriftlich geben, sehr, sehr bald kippen. Du kannst dich aber auch zurücknehmen in den richtigen Momenten, kannst ihnen auch Freiheiten geben, kannst ihnen auch Spaß vermitteln. Also das kann ein Trainer schon sehr wohl auf deine Mannschaft Einfluss halten. Deswegen habe ich vorher gedeutet, bin ich nicht ganz so sicher. Aber in allen anderen Punkten hast du natürlich vollkommen recht, wie so oft, lieber Fred.
Ich möchte jetzt das kurz ergänzen, Marc, wenn du erlaubst. Du warst selber dabei, 2016, Europameisterschaft mit Trainer Marcel Koller. Da war die Stimmung auch vor der Europameisterschaft perfekt. Hat es aber einen Teamgeist gegeben? Ich glaube nicht, dass Stimmung ist gleich Teamgeist ist.
Wo liegen hier die Unterschiede für dich, Alfred?
Na warte, ich möchte jetzt von Marc hören, ob es damals, 2016, Teamgeist gegeben hat oder nur eine gute Stimmung.
Eine schwierige Frage. Zuerst musst du mal definieren, was ist für dich der Unterschied zwischen Teamgeist und Stimmung. Dann kann ich das auch replizieren.
Stimmung ist das, wenn ich als einzelnes Individuum mich freue, dass ich zur Nationalmannschaft komme. Da schaue ich auch noch nicht auf den anderen. Teamgeist ist hingegen, wenn ich mich auf die anderen freue.
Und auch für die anderen freue, so wie zum Beispiel Michael Gregoritsch für Baumgarten.
Zum Beispiel. Das, ja. Und ich glaube, Marc, und du wirst jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, 2016 hat es keinen Teamgeist gegeben.
Doch, hat es schon gegeben. Aber ja, es ist ja sinnlos. Du hast deine Meinung, ich hab meine Meinung. Ich glaube schon, dass es beides gegeben hat 2016. Und ich möchte auch nicht bei jedem Podcast hier ständig 2016 nochmal aufwärmen. Ich habe darüber hinlänglich schon viel erzählt und es ist mittlerweile auch schon ein großes Ereignis dazwischen gewesen, wo wir auch sehr erfolgreich gewesen sind mit Franco Foda. Deswegen aus der Vergangenheit ständig zu reden, hilft auch nur bedingt. Ich kann nur, wie gesagt, meine Einschätzungen geben, was den Einfluss eines Trainers auf den Teamgeist oder die Stimmung von mir aus beides betrifft. Und da ist halt meiner Meinung nach, er hat sehr wohl einen großen Einfluss darauf, weil er natürlich auch sehr viel zerstören kann mit seiner Art. Aber der Ralf Rangnick dürfte es richtig gut machen, weil wie jetzt hier alle richtig gesagt haben, solche Szenen wie gestern beim Michael Gregoritsch, das sieht man in einer Ego-Truppe jetzt auf jeden Fall nicht.
Ja, also Teamgeist und Stimmung passen derzeit beim österreichischen Nationalteam. Und im Vergleich zum 2:0 Auswärtserfolg in der Slowakei gab es in der Startformation 5 neue. Sabitz habe ich schon eine Weltelfte angeschlagen, dann kam auch noch ein Grebal-Effekt hinzu. Jetzt haben wir gesagt, das Nationalteam ist enorm breit aufgestellt. Ralf Rangnick meinte bezüglich der ersten Hälfte, das ist derzeit die stärkste Anfangsformation, die ich zur Verfügung habe. Siehst du, Martin, das ebenso?
Ja, sonst hätte sie wahrscheinlich nicht gespielt.
Das ist die Frage. Ralf Rangnick hat ja auch gemeint, probiert wird hier wenig.
Ich glaube, er hat bewusst so gespielt gegen die Türkei, weil man sieht ja, dass er 5 Veränderungen im Vergleich zum Slowakei-Spiel vorgenommen hat. Und da hat man schon bemerkt, dass er die Türkei natürlich als den ernstzunehmenden, als den schwierigeren, leistungsstärkeren Gegner sieht. Und deswegen hat er immer dann mit Wöber begonnen, mit Schlager begonnen. Ja? Also der Romano Schmidt war nicht geplant, mit Bosch begonnen. Der Romano Schmidt war nicht geplant, aber natürlich sieht man eben, dass er nicht umsonst ausschließlich gute Kritiken bei einer nicht einfachen Situation bei Werder Bremen erhält. Und das ist eigentlich, hat er aufgezeigt, dass er einer ist, mit dem er jederzeit sofort spielen kann. Und insofern gibt es im Moment, wir haben ja schon gesagt, die Breite, aber das zeigt eben, ich glaube, dass das aktuell die Spieler sind, die auch deshalb gespielt haben, weil sie dazu passen, was man da vielleicht auch noch hinzufügen muss, ist auch, dass er natürlich da auch in gewisser Weise überhaupt keine Scheu hat, Spieler zu nehmen, die vielleicht nicht für jedermann zunächst einmal gleich attraktiv genug sind, dass sie in die Nationalmannschaft kommen, in den Kader A, ja, Stichwort Endtrupp.
Wer fällt denn?
Dass sie dann auch, Bitte?
Eintrupp.
Ja, hat er immer wieder, er hat ja den lang genommen, oder? Ist auch egal, Brass, Sakaria, eigentlich viele dazu. Der Sakaria ist mir jetzt verletzt, deswegen sind einige, die aktuell auch dabei sind. Seidel, genau, der war schon gleich eigentlich mit Saisonbeginn dabei. Und dass sie die auch diese Spieler nicht nur im Kader mittrainieren dürfen und etwas schnuppern dürfen, letztlich jetzt dann auch Querfeld, der dann vielleicht auch U21 etwas gefällt hat, aber Fakt ist, dass die dann auch zu Einsatzzeiten kommen. Ich will damit nur sagen, das sieht man schon, das ist natürlich eine Folge dessen, dass das Team rund um Ralf Rangnick, ist ja ein großer Betreuerstab, diesen Spielern auch allen zeigt, ihr habt die Chance, ihr könntet euren Marktwert steigern und ihr habt die Möglichkeit, erfolgreich zu sein. Und deswegen glaube ich auch, dass da jeder alles gibt. Und zum Thema Teamgeist und Stimmung, da bin ich, egal wie man es jetzt bezeichnet, ich glaube, es ist eben beides vorhanden. Ja, mit Alfreds Dimensionen oder mit Alfreds Wortwahl zu sprechen, es freut sich jeder auf die Nationalmannschaft. Ich höre das auch von einigen Spielern. Und es freuen sich wohl die meisten, zumindest mit denen ich auch Kontakt habe, dass sie auch viele Spieler und Landsleute, Freunde treffen, die sie eben sonst, man weiß ja, wenn man nicht in derselben Mannschaft spielt, in der Vereinsmannschaft, eben nicht so oft treffen. Das heißt, man freut sich tatsächlich dann auch 5-mal, in dem Fall ist es heuer sogar 6-mal, aufgrund der erfolgreichen Teilnahme bei der Europameisterschaft und der Qualifikation, 6-mal im Jahr sich zu treffen. Und das sieht man dann auch, dass viele sogar dann auch private Freizeit immer wieder auch noch miteinander verbringen. Also es scheint gut zu sein, wie gesagt, das sind gute Voraussetzungen, aber wir haben schon bemerkt, es haben sich einige Spieler in den letzten Wochen verletzt, manche auch schwerer. Manche sind fix nicht dabei, wie Kalajdzic, der fix nicht dabei sein kann. Das heißt, wir hoffen jetzt, es sind ja noch 2,5 Monate fast zu spielen, in allen Bewerben, in allen Ligen, dass da keiner mehr dazukommt. Im Gegenteil, dass dort sich die verletzt sind, vielleicht ein oder andere sogar noch fit meldet und dann bin ich gespannt, wie der Kader aussieht, denn im Moment hat man den Eindruck, da muss es ein paar Streichkandidaten noch geben, alle können nicht dabei sein.
Ja, 23 Plätze gibt es, beziehungsweise gilt es zu vergeben bis Ende Juni, beziehungsweise Anfang Juni werden die dann nominiert. Jetzt habe ich gesagt, Slowakei 2-0 Auswärtserfolg. Andi Weimann sorgte für den Schlusspunkt bei seinem Comeback, traf im Dress des Nationalteams. Und es gab einen Weltrekord. Nach 6,3 Sekunden gab es bereits die 1-0-Führung durch Christoph Baumgartner. Jetzt gegen die Türkei ebenfalls früher Treffer. Marc, ist das etwas, was sich vielleicht jetzt in den vergangenen Jahren, Monaten geändert hat, was die Herangehensweise betrifft? Das österreichische Nationalteam hat ja einen ähnlichen Angriff einmal gegen Italien gehabt, glaube ich, da jetzt auch Elfmeter geben können. Sind das so Sachen, die sich da jetzt vielleicht auch in den vergangenen Monaten geändert haben und wie sehr liegt der Fokus auf solchen Anfangssequenzen?
Oh, ich weiß nicht, ob sie es geändert haben, aber es ist definitiv so, dass man behaupten kann, dass die Jungs von Sekunde 1 an absolut schon heiß sind und da sind und bereit sind, nach vorne zu gehen und vielleicht auch das eine oder andere überraschend zu machen. Man studiert natürlich den Gegner mittlerweile sehr gut. Der Martin hat richtig gezeigt, das Betreuerteam ist ja mittlerweile schon so groß, dass es da für diese Dinge wahrscheinlich eigene Überlegungen gibt und eigene Sitzungen gibt. Wie kann man einen Gegner gleich am Anfang überraschen? Und das hat jetzt nicht nur bei den Österreichern geklappt, auch die Deutschen haben das im Parallelspiel, als der Christoph Baumgartner da seinen Weltrekord gemacht hat, auch sehr, sehr gut geschafft mit Wirtz. Gegen Frankreich, glaube ich, haben sie gespielt.
Also
diese Überlegungen gibt es natürlich immer wieder im Vorfeld eines Spiels, weil man ein bisschen, und wie man jetzt auch mittlerweile sieht, zu Recht darauf zählt, dass der Gegner jetzt nicht unbedingt mit sowas rechnet, dass man da jetzt gleich oder der Rohr nach vorne läuft und probiert ein Tor zu schießen. Ist ja schon eher unüblich im Fußball, aber es sind vielleicht, wenn man so will, ein bisschen neue Herangehensweisen, die auf jeden Fall erfolgsversprechend sein können.
Hättest du das auch geschafft, nach 6,3 oder 2 Sekunden einen Treffer zu erzielen, Marc?
Ja, ich weiß nicht, ich muss jetzt nochmal nachdenken, wie lang die Distanz ist, ob ich diese 50 Meter in 6 Sekunden geschafft hätte.
Du hättest den Tor von der Mittellinie
überholt. Es wäre sich knapp ausgegangen, glaube ich, ja. Aber wahrscheinlich hätte dann wer andere abgeschlossen.
Wahrscheinlich. Absolut erwähnenswert und auch noch hervorzuheben, apropos Auswärtsspiel Slowakei, Stefan Leiner, der feierte dort nach überstandener Krebserkrankung. Sein Comeback war bis zur Halbzeit im Einsatz. Alfred, das war doch alles in allem ohnehin die schönste und wichtigste Geschichte an diesem Tag.
Vollkommen richtig. Sehe ich genauso. Ein Spieler, der uns ja in früheren Zeiten und immer noch jetzt begeistert hat mit seiner Art und Weise, auch als Mensch darüber hinaus, ein ein sehr liebenswerter Mann, bekommt eine schwere Diagnose und entzieht sich dann dem Schicksal, indem er wieder zurückkommt. Und das ist das Entscheidende. Und da ist der Rest natürlich Nebensache.
Ja, Marc, wie sehr hast du dich gefreut für Stefan Leiner? Auch wir mit diesem Thema, das ja absolut bedrückend ist, umgegangen ist, war das sehr offen, hat auch Ralf Rangnick gemeint. Das hat ihm unglaublich imponiert und natürlich dann auch imponierend, dass er zurückgekommen ist und vor allem wie.
Ja, absolut schöne Geschichte. Also ich glaube, jeder, der diese Geschichte mitverfolgt hat oder mitbekommen hat, hat sich dann sehr, sehr gefreut, dass er zu Borussia Mönchengladbach zurückgehen konnte und auch wieder eingestiegen ist in den Profibetrieb, aber natürlich auch ins Nationalteam, weil es schon eine fixe Größe gewesen ist bis zu seiner schweren Erkrankung. Und ich wünsche ihm auch hier von ganzem Herzen, dass er das jetzt auch nie wieder erleben muss.
Ja, dem schließen wir uns natürlich an. Schöne Grüße an Stefan Leiner und wir freuen uns sehr, dass er auch wieder im österreichischen Nationalteam zurück ist. Und er erweitert natürlich dann auch die Optionen für Ralf Rangnick, was die Außenverteidigerpositionen betrifft. Martin, jetzt haben wir gesagt, das Team ist sehr breit aufgestellt, kann Ausfälle verkraften, auch von Führungsspielern. Wo siehst du vielleicht dann auch die ein oder andere Position, wo du sagst, da ist das österreichische Nationalteam vielleicht nicht ganz so gut aufgestellt?
Ja, haben wir schon angesprochen in der Innenverteidigung. Das ist ja, glaube ich, ein bekanntes Thema. Da gibt es einfach im Moment zwei Verletzte, sage ich einmal, die sicherlich fehlen. Das ist Alaba und Lienhardt. Das ist vielleicht sogar die Einzelgarnitur für die Innenverteidigung. Und jetzt gibt es eben Spieler wie Danso, wie Wöber. Bosch könnte natürlich auch innen spielen.
Danilo
kann natürlich innen spielen.
Brauner dürfen wir nicht vergessen.
Ja, ja. Ich glaube, es ist vor allem auch ein Thema, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich glaube, ein Linksfuß im Spielaufbau, so wie es Hinteregger war, würde dieser Mannschaft ganz gut tun. Und da gibt es eben nur den Maxi Wöber. Deswegen ist er dann auch wahrscheinlich eher ein Thema für die Innenverteidigung und nicht für die linke Position in einer Viererkette in der Abwehr. Also das ist für mich das Hauptthema. Ich glaube, im Zentrum gibt es mehrere Möglichkeiten. Deswegen ist ja auch Leimer mittlerweile gar nicht einmal mehr einer der Doppelsechser. Und in der Offensive sehe ich jetzt, muss man schon sagen, ich meine, da gibt es Ausfälle und Michael Gregoritsch verdeckt momentan vieles. Das freut mich ganz besonders für den Michi, weil er ja auch variabel einsetzbar ist. Er ist ja nicht nur ein Neuner, er ist ja auch ein Zehner, weil er eben den Ball behaupten kann, weil er ihn verlängern kann, weil er, finde ich, einer der besten Kopfballspieler ist, die es in Österreich je gegeben hat und abgesehen von seinem linken Fuß und Spielverständnis hat er auch. Ich glaube einfach, da darf jetzt nichts mehr passieren, ja, weil dann wird es schwierig. Ja? Und dieses Offensiv-Zusammenspiel mit Baumgartner, letztlich auch mit Sabitzer oder wer auch sonst eben dann spielt, das geht gerade noch. Aber wenn da jetzt noch irgendetwas passieren sollte, dann reden wir schon wieder über ganz andere Ausgangssituationen. Insofern muss man froh sein, dass es im Moment so ist. Und wie gesagt, wiederhole mich, wenn ich sage, dass da hoffentlich kein weiterer Verletzter mehr dazukommt. Weil übrigens du vorher gesagt hast, wer zuletzt 4 Tore für die österreichische Nationalmannschaft erzielen konnte. Ja, es ist gar nicht so einfach. Ich glaube, es war in der Steinzeit des Fußballs, wo das zuletzt war, so mehr als 3. Es gab einige, die dreimal getroffen
haben. René Aufhauser war davor das Letzte.
Ja, Aufhauser war der Letzte. Es hat auch Polster dreimal getroffen. 6 Tore hat unser Hans Krankl natürlich erzielt. In den 70er Jahren in einem Qualifikationsspiel gegen Malta beim 9:0, beim bisher höchsten Sieg auch einer österreichischen Fußballnationalmannschaft. Und der Michi Gregoritsch listet sich da ein in einer Reihe von wenigen Spielern, die eben 3 Tore in einem Spiel erzielt haben. Das ist dem Marc nicht gelungen, wie er gesagt hat. Andererseits hat er 28 Tore für die Nationalmannschaft erzielt und ist damit ja, wenn ich richtig informiert bin, egal, ob dem Toni Polster 3 Tore noch gegeben werden oder nicht, weiterhin die Nummer 6 in der ewigen Torschützenliste.
Ja, dazu gratulieren wir auch Marc Janke recht herzlich. Aber Marc, jetzt haben wir schon über die Stürmerpositionen gesprochen. Michael Gregoritsch, auch wenn Marco Arnautović zurückkommt, Gregoritsch für dich gesetzt. Wie siehst du da die Positionen rund um das Sturmzentrum? Maximilian Entrup, haben wir auch schon gesagt, hat in seinem zweiten Spiel sein erstes Tor im Nationaltrikot erzielt.
Ja, sagen wir so, also dadurch, dass Marco natürlich jetzt momentan auch noch verletzt ist und möglicherweise jetzt auch nicht 100% matchfit werden wird bis zu Euro, weil natürlich du da einige Spiele über 90 Minuten brauchst und bei Inter, also wenn man da die Spielzeit bekommt bei jedem Spiel, ist für mich momentan schon der Michi Gregoritsch vorne gesetzt. Hat auch, wie es der Martin noch richtig gesagt hat, nicht nur durch seine Tore bewiesen, sondern auch durch sein Spielverständnis, auch das Ich habe vorher die Aktion von Conny Leimer erwähnt, die sehr fraglich gewesen ist. Der hat er eher mit vorbereitet mit dem Doppelpass. Also er ist da vorne drin schon auch ein irrsinnig wichtiger Part für diese Mannschaft im Kombinationsspiel als auch im Abschluss. Und darüber hinaus, das zieht es wieder ein bisschen in die Trail-Ecke, Stimmung oder Teamgeist, wie auch immer. Also es gibt, glaube ich, niemanden in der Mannschaft, der den Michi nicht schätzt und auch gern hat. Er ist ja irgendwo immer so ein, das soll jetzt nicht despektierlich oder blöd klingen, aber so ein Sonnenschein. Also man sieht ihn eigentlich selten schlecht gelaunt und ist auch, glaube ich, für die Stimmung oder für den Zusammenhalt, je nachdem, wie man es halt interpretieren möchte, glaube ich, sehr, sehr wichtig für seine Mannschaft. War damals auch schon, als er dabei war, als ich noch gespielt habe, immer eine höchst positive und tolle Erscheinung.
Absolut. Und jetzt haben wir auch schon über David Alaba das eine oder andere Wort verloren, gewechselt, fällt weiterhin aufgrund seiner Kreuzbandverletzung. Und dann fragt ein User, Flohstraße 19, Marc, welche Rolle wird David Alaba bei der EM spielen, egal ob fit oder eben dann von der Seitenlinie aus? Wie schätzt du das Ganze ein?
Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob sie das alles ausgehen wird, beziehungsweise welche Rolle er dann einnehmen wird. Also Szenario 1, er schafft es nicht, beziehungsweise es ist zu risikoreich, was ich absolut verstehen würde, wenn man mit dem einen oder anderen Mediziner spricht, ist das eine, dass du zum Zeitpunkt des Eurobeginns fit wirst, beziehungsweise ein Match spielen könntest. Aber das andere ist, wie fit du wirklich bist. Du hast noch keine Partie über 90 Minuten gespielt und das Risiko für Folgeschäden, das muss man ja auch einmal, glaube ich, ganz klar sagen, in der Öffentlichkeit ist, glaube ich, würde David ein enorm hohes sein. Und da muss man sich halt die Frage stellen, als Spieler oder als Sportler, wie viel wert ist mir das, da dabei zu sein? Wie viel Risiko gehe ich? Weil du hast noch, und da rede ich jetzt von außen betrachtet, David hat sicher noch 3 bis 4 Jahre auf absolutem Top-Niveau vor sich. Und wenn er diesen Wettlauf mit der Zeit eingeht, kann er auch verlieren im Sinne von, dass sein Knie halt davon Leid tragen wird die nächsten Jahre. Also ich glaube, man soll nicht so viel Druck von außen aufbauen. Das ist eine höchst individuelle Entscheidung. Natürlich würden wir uns alle freuen, wenn er fit anreisen wird. Aber die Frage ist halt auch, er muss auch Matches spielen, dass er da ein gewisses Level erreicht. Dementsprechend glaube ich eher wird das Szenario werden, und das halte ich durchaus für möglich, dass er mitfährt als Teil der Mannschaft zwar, aber nicht spielender Teil der Mannschaft, sondern dass er einfach so für die Gruppe da ist, mit seiner Erfahrung auch mit Rat und Tat zur Seite steht für den einen oder anderen Spieler in der einen oder anderen Situation. Und David ist, und das hört man auch immer wieder schon seit einiger Zeit, absolute Führungspersönlichkeit innerhalb der Mannschaft, jetzt noch mehr geworden als in den Jahren zuvor. Und gestern hat es auch, glaube ich, der Ralf Rangnick gesagt, Marco und David haben ja jetzt kurz noch im Teamhotel vorbeigeschaut, und da war die Stimmung von jetzt auf gleich eine ganz andere, nämlich noch lustiger und positiver. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das eine Überlegung ist vom Teamchef, die mitzunehmen, egal was sie körperlich gerade durchmachen müssen.
Alfred, siehst du es ähnlich oder vielleicht sogar genau gleich wie Marc Janko, was die Rolle von David Alaba bei der anstehenden Europameisterschaft betrifft?
Ich sehe es ähnlich wie der Marc, eigentlich genau gleich, mit einem zusätzlichen Aspekt, den wir nicht wegwischen sollten, nämlich: David Alaba ist eigentlich der beste Fußballer, den Österreich je hatte. Das muss man einmal so erwähnen. Er hat Champions League gewonnen, war schon bei Europameisterschaften etc. etc. Was in seiner Karriere fehlt...
Also auch erfolgreichste.
Was in seiner Karriere fehlt, ist die Teilnahme einer Weltmeisterschaft. Und ich sage es jetzt noch einmal, weil ich es schon ein paar Mal erwähnt habe. Gut, du bist vielleicht nicht dabei bei der Europameisterschaft im Hinblick dessen, was der Marc vorhin erwähnt hat, nämlich ein Risiko einzugehen, dass nicht es wert ist, einzugehen wegen der Verletzungsgefahr, die dann so groß wäre, dass vielleicht die Karriere auf dem Spiel steht. Aber im Herbst beginnt ja eine Qualifikation wieder für eine Weltmeisterschaft 2026 in den USA. Und Österreich muss endlich seit 98 nicht mehr dabei gewesen, wieder zu einer Weltmeisterschaft. Und da brauchen wir David Alaba wie ein Stück Brot.
Weil er alles die Qualifikation ist übrigens erst 2025, im Herbst.
Na schön, Nations League hin oder her.
Gieß nicht auf die Nations League, Alfred.
Ja, ich habe es vergessen, weil ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall, nein, um das abzuschließen, ich schließe dort an, wo der Marc vorhin geendet hat, nicht um jeden Preis. Wenn es passt, wenn er fit ist, wenn er spielen kann, wenn alles mit entsprechenden Einsatzzeiten noch vor der Euro, damit man weiß, das hat Sinn, dann ja, aber sonst bitte, David, denke an die Weltmeisterschaft. Dies fehlt dir in deiner Karriere und da brauchen wir dich ganz dringend.
Ich glaube, David Alaba hat gute Berater, vor allem was die medizinische Abteilung betrifft. Wir wünschen ihm weiterhin alles Gute auf seinem Weg zurück auf das Fußballfeld. Und na klar, abgesehen von der Personalie, David Alaba wird es den einen oder anderen Härtefall, was die Nominierung für den Kader bei der Europameisterschaft betrifft, geben, hat auch Ralf Rangnick gemeint. Da graust ihm jetzt schon davor, einem Spieler zu sagen, ich habe keine Rose für dich, sprich, du bist nicht im Kader für die Europameisterschaft dabei. Aber mit Blick auf die EM im Sommer in Deutschland, die Polen sind mit dabei, der letzte Gruppengegner steht somit fest. In Frankreich und den Niederlanden trifft das ÖFB-Team auf die Polen. Robert Lewandowski und Co. setzen sich im Playoff in Wales im Elferschießen durch. Und das vorerst letzte Mal, dass das österreichische Nationalteam auf die Polen traf. Marc, du weißt das noch, EM-Quali 2019. Damals gab es in Polen ein torloses Remis, zu Hause eine 0:1 Heimniederlage und das war damals dein vorletzter Einsatz im österreichischen Nationalteam. Was erwartet das österreichische Nationalteam dieses Mal mit dem Gruppengegner Polen?
Also ich glaube, das war von den möglichen Gegnern der schwerste, den wir kriegen hätten können. Polen, gute Mannschaft. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass wir momentan so beieinander sind als Nationalmannschaft, dass wir uns vor denen jetzt nicht verstecken müssen. Die sind absolut in Reichweite bzw. Kragenhöhe. Natürlich haben sie mit Lewandowski vorne einen drin, der absolute Ausnahmeerscheinung ist, aber ich glaube, wir als Kollektiv können das definitiv, wie sie momentan spielen, auffangen und ihnen Parole bieten. Also da hätte ich jetzt keine Sorge. Und ich halte es eigentlich so, dass ich nach wie vor sehr positiv gestimmt bin der Euro gegenüber, weil ja auch die Gruppenauslosung dementsprechend halt so ist, dass die Erwartungshaltung jetzt nicht die allergrößte ist, weil es natürlich eine schwierige Gruppe ist. Und wenn man da ausscheidet, sagt jeder, ja, okay, schwierige Gruppe. Wenn wir es schaffen, ist dann die Euphorie, glaube ich, zu Recht überbordend und dann ist alles möglich.
Ja, ein User fragt auch, Niki A8, Marc, wie siehst du die Chancen des ÖFB-Teams bei der EM auch eventuell ohne David Alaba? Also sehr vielversprechend, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe.
Ganz genau, ja. Also ich glaube, dass da auf jeden Fall einiges möglich ist. Und mir gefällt auch, was ist halt auch schon gefallen, wie die Jungs das gestern eingeschätzt haben nach dem Spiel. Das heißt, mannschaftsintern weiß man sehr wohl, dass es natürlich super klingt, aber dass da vieles auch überdeckt worden ist und auch vieles gut gelaufen ist für die Mannschaft gestern. Und da man jetzt nicht schon glaubt, da irgendwo weiter zu sein, als man ist und man demütig weiterhin bleibt. Und das hat mir gestern von den Spielern, was ich gehört habe, sehr, sehr gut gefallen und stimmt mich sehr, sehr positiv.
Alfred, wie sind die Polen für dich in dieser Gruppe einzuschätzen? Schaust du auf die FIFA-Weltrangliste? Weißt du, wie viel da die Polen sind? Gemeine Frage.
Sehr gemeine Frage.
Ja, du wirst mir sagen. Ja. Also, das österreichische Nationalteam derzeit auf Rang 25, die Polen 5 Plätze dahinter. Ist da mit einem Duell auf Augenhöhe zu rechnen? Haha, wir hören so oft Duell auf Augenhöhe, aber ist dem so?
Nein, die Polen sind ein Sparringpartner.
Boah, um Gottes Willen, jetzt verlieren wir 0-3. Alfred, wieso sagst du sowas? Nein, aber wirklich jetzt. Wie schätzt du die Polen ein? Vor allem eine sehr physisch starke Mannschaft, sehr robust und natürlich vorne drinnen Robert Lewandowski. Ich glaube, über den, seine Qualitäten, was den Abschluss betrifft, müssen wir dann auch nicht mehr diskutieren. Wie schätzt du die Polen ein?
Naja, ich möchte jetzt nicht auf die Polen eingehen. Erstens einmal habe ich kein Spiel gesehen von denen. Das alles, was ich jetzt von mir gebe, ist sinnlos, weil ich ja kein Spiel gesehen habe und darum möchte ich mich da enthalten.
Na, das ist aber sehr verantwortungsvoll von dir, Martin. Du schaust sehr viel. Hast du die Polen gesehen? Wie schätzt du sie ein?
Ja, ich habe gesehen, zumindest eine Zusammenfassung vom gestrigen Spiel, beziehungsweise habe ich einmal in der ersten...
Damit weißt du alles.
Nein, das nicht, aber ich brauche nur den Kader ansehen, ja. Also Lewandowski haben wir jetzt schon gesprochen und egal, ob der jetzt wie bei Arnautović, ob der jetzt ein bisschen älter ist oder nicht, der weiß, wie es geht. Aber wenn ich sehe, welche Spieler da sind, die vor allem in der Serie A nicht unbedeutend sind,
Zielinski.
Beim Torhüter beginnen Szczęsny, Zielinski, Zalewski bei der Roma und, sind ausschließlich Spieler, die, so wie bei der österreichischen Nationalmannschaft, die viel Erfahrung haben und die vor allem, oder auch Talent, wenn man den Jungen nimmt von Roma, die jedenfalls alle auf einem hohen Niveau spielen, und zwar Tag für Tag. Und damit will ich nur sagen, das ist eine enge Kiste. Da wird die Tagesform genauso mitentscheidend sein. Und am Ende des Tages auch noch, wenn man immer diese Floskel verwendet, am Ende des Tages wird es auch so sein, wenn Österreich ins Achtelfinale kommen will, dann sage ich mal so, dann wird dieses Spiel gegen Polen, es ist übrigens das zweite Gruppenspiel, von entscheidender Bedeutung sein. Denn ich glaube, du wirst einen Sieg benötigen. Ja, und wenn der nicht gegen Frankreich gelingt, dann hat man im dritten Spiel gegen die Niederlande unter Umständen dann schon einen ganz großen Druck. Also ich glaube, dass dieses Spiel gegen Polen das entscheidende Spiel ist, ob Österreich ins Achtelfinale kommt oder nicht.
Ja, Mindestziel, Achtelfinale, Marc, für dich? Muss es das sein?
Also ich bin ganz ehrlich, bei der Gruppenauslosung wäre das zu viel verlangt. Ich glaube, dass es absolut möglich ist, aber dass man jetzt schon davon ausgeht oder das verlangt, dass sie ins Achtelfinale kommen, bei der Auslosung halte ich für ein bisschen übertrieben. Deswegen möchte ich da nicht da mitgehen.
Ja, da wären wir dann wieder beim Thema Erwartungshaltung in Österreich. Manche sagen ja schon, wir werden Weltmeister bei der Europameisterschaft nach dem 6:1 gegen die Türkei. Aber auch schöne Geschichte möchte ich noch erwähnen. Mit dabei auch die Ukraine hat sich gestern gegen Island durchgesetzt. Also wir freuen uns alle schon auf die EM im Sommer.
Und Georgien
mit Georgien erstes Mal mit Otmar Lochoschwili, Altunaschwili und Kvilitaja. Ja, Lochoschwili ebenfalls mit österreichischer Vergangenheit, haben sich das erste Mal für die EM qualifiziert. Wir freuen uns auch hoffentlich auf gute und vor allem erfolgreiche Spiele des österreichischen Nationalteams. Und ich denke oder hoffe, wir haben jetzt kein großes Thema des österreichischen Nationalteams ausgelassen. Topspiele gibt es ja auch in der heimischen Bundesliga. Bereits am Freitag gibt es den Auftakt der 24. Runde. Quali-Gruppe, die Wiener Austria, bekommt es mit dem Aufsteiger Blau-Weiß Linz zu tun. Am Samstag geht es dann mit den zwei weiteren Partien aus der Quali-Gruppe weiter. Und am Sonntag gibt es drei Partien aus der Meistergruppe. Das große Highlight mit Sicherheit um 17 Uhr. Sturm Graz empfängt den FC Red Bull Salzburg live und exklusiv natürlich bei uns auf Sky zu sehen. Mit einem Heimerfolg könnte das Team von Christian Ilzer die Tabellenführung übernehmen. Marc, wie sehr freust du dich schon auf diese Begegnung und vor allem, was sind deine Erwartungen an dieses Match?
Also ich freue mich genauso gut auf die Qualifikationsgruppe, muss ich ehrlich sagen, weil auch da Spannung geboten ist.
Das ist mal eine Anfrage.
Ich bin auch am Samstag im Studio. Meine ich zumindest, das muss ich einen Terminplan schauen, aber auf jeden Fall, um auf deine Frage zu antworten, Sonntag natürlich ist das ganz große Schlagerspiel dieser Runde. Da geht es wirklich um alles. Und wenn man sich die letzten Jahre anschaut, waren immer die Momente, wo es Sturm einfach nicht geschafft hat, da den letzten Schritt zu gehen. Nämlich, wo es möglich gewesen wäre, vielleicht mal Salzburg zu überholen, wo es möglich gewesen wäre, sich die Tabellenführung zu holen. Und genau in diesen Momenten ist Salzburg, wenn man so will, hat Salzburg seinen Mann gestanden und Sturm hat es ihm nicht geschafft, sie ihnen Parole zu bieten. Deswegen glaube ich, es ist nach wie vor möglich. Auch die letzten Jahre habe ich es für möglich gehalten in diesen Spielen. Und das Potenzial hat Sturm Graz. Sie spielen eine super Saison nach wie vor. Kann man sich immer nur wiederholen. Aber Salzburg hat natürlich jetzt durch diesen Sieg letztens gegen Hartberg, wo ich übrigens nicht der Meinung gewesen bin, dass das Spiel viel, viel mehr höher ausgehen hätte können, wie der Gerd Struber nach dem Spiel gesagt hat, fand ich ein bisschen auch unpassend, das zu sagen, by the way, aber wie auch immer, weil auch da der Spielverlauf sehr, sehr günstig gewesen ist.
Rot für Bowert, meinst du?
Ja, Rot für Bowert, für mich auch sehr, sehr fragwürdig, also bin da eigentlich eher dabei, dass das gar nichts gewesen ist, also da sieht man wieder mal, wie eng dann auch solche Entscheidungen oder wie viel Einfluss diese Entscheidungen auch dann nehmen können auf ein gesamtes Spiel. Deswegen, also das ist wieder ein absolutes Spitzenspiel. Ich freue mich enorm und werde mir definitiv beide Spieltage, auch wenn ich nicht im Studio sein sollte, mir zu Gemüte führen.
Und das am Ostersonntag. Alfred, inwiefern sind für dich die Grazer in dieser Saison noch einmal näher an die Salzburger herangerückt? Ist es so, nach dem Grunddurchgang 2 Punkte Rückstand, unter Anführungszeichen so knapp, war es noch nicht. Also da hat sich das Team von Christian Ilzer schon angenähert. Wer ist der Favorit für dich in dieser Begegnung? Gibt es überhaupt einen?
Relativitätsaspekt. Wenn du sagst, Sturm hat sich Salzburg angenähert, könnte es auch umgekehrt sein, Salzburg hat sich Sturm angenähert.
Na, wie siehst du es?
Also ich sehe es so, dass Sturm bei dem geblieben ist, was sie jetzt seit Jahren machen. Und zwar auf stabilerem Niveau. Und immer wieder hört man, vor allem nach Ausscheiden aus den europäischen Bewerben, und das ist jetzt leider heuer wieder geschehen, wir müssen daraus lernen. So, und jetzt kommt die große Frage, haben Sie aus diesen Spielen auf internationalem Parkett etwas mitgenommen für die heimische Meisterschaft? Und wenn ich das interpretieren möchte für mich, und ich spreche jetzt nicht für den SK Sturm, sondern für mich, wäre Lernen in diesem Zusammenhang, die Meisterschaft wird nicht in den Spielen gegen Salzburg entschieden. Das heißt also, es ist für Sturm wichtiger, anstatt zu gewinnen, nicht zu verlieren. Deshalb, resultatbezogen gegen Salzburg heißt, beide Spiele gegen Salzburg so neutral zu halten, dass die Spiele gegen die anderen entscheiden. Das ist etwas, was ich glaube, was für Sturm entscheidend ist. Also nicht so sehr jetzt darauf erpicht zu sein, Salzburg zu schlagen und bla bla bla, sondern eher in die Richtung zu denken, Salzburg nicht gewinnen zu lassen.
Die beiden bisherigen direkten Duelle endeten ja mit einem Unentschieden. Martin,
ja, also ich
dürfe auch nicht vergessen. Entschuldigung, ganz kurz, Sturm Graz gegen Salzburg. Ein paar Tage später gibt es ja das Halbfinale. Dann Rückspiel in Salzburg. Da wird es auf jeden Fall dann einen Sieger geben. Wollte ich nur kurz erwähnt haben. Martin, jetzt deine Einschätzung.
Ja, es gibt drei Duelle noch in dieser Frühjahrssaison. Du bist völlig richtig informiert. Wird spannend werden. Da muss es dann übrigens einen Sieger geben im Cup-Halbfinale. Und wenn es aus einem Elfmeterschießen dann sein sollte. Aber bin beim Alfred, wenn er sagt, Sturm sollte dieses Spiel nicht verlieren. Glaube aber schon, dass Sturm ein Duell gewinnen wird müssen, um Meister zu werden, denn die Ergebnisse der letzten Wochen zeigen doch deutlich, dass beide Mannschaften ihre Pflicht, wenn man so möchte, bisher erfüllen, indem sie einfach die Spiele gegen die anderen Mannschaften gewinnen. Das ist einmal das, wo ich nicht ganz dann mit dem Alfred in der zweiten Sache einer Meinung bin. Und zum dritten sage ich, jetzt wenn ich mir die letzten Spiele so ansehe, dann halte ich Sturm im Moment für wesentlich interessanter und gefährlicher. Also das Spiel der Salzburger, Marc hat es angesprochen, das Ergebnis gegen Hartberg überdeckt ja so vieles. Wenn man da die einzelnen Spielsequenzen ansieht, hätte das auch anders verlaufen können. Selbst beim fast 2:3 durch Providence möchte ich nicht wissen, was dann 20 Minuten vor Schluss noch passiert. Also wollen wir es so sehen, ich finde der Sturm im Moment macht auch mich einen kompakteren, gefährlicheren Eindruck als Salzburg. Was für Salzburg spricht, ist die individuelle Klasse. Das beginnt beim Torhüter und zeigt die Innenverteidigung, die ich für besser halte als beim SK Sturm. Und vorne, wenn ein Fernando natürlich und ein Kloch in Spiellaune sind, dann ist es das absolute Plus von Salzburg und in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Also die individuelle Klasse spricht für Salzburg. Mannschaftlich sehe ich Sturm mehr als auf Augenhöhe. Und zu guter Letzt, glaube ich, ist es aber dann trotzdem eben auch eine Frage, wie gesagt, schon auch des direkten Duells. Vielleicht ist es aber dann eben erst das letzte Duell zwischen diesen beiden Mannschaften, das dann im Mai stattfindet.
Wir freuen uns alle auf jeden Fall schon sehr auf
das. Und einen Satz wollte ich noch sagen, da muss man natürlich an diesem Sonntag auch noch schauen, wie die Spieler, die bei ihren Nationalmannschaften waren, zurückkommen, wie fit sie sind. Bei Salzburg sind es knapp 10, bei Sturm sind es auch 5, 6 Spieler, die nicht da waren, auf höchstem Niveau. Also das heißt, da muss man, also sind auch fast 10 eigentlich, wenn ich dann noch die Nachwuchsnationalspieler mitnehme, wie Biref, der ja mit der dänischen 21 Nationalmannschaft gespielt hat. Das heißt, da muss man dann auch sagen, wie fit eigentlich auch diese Spieler sind, die jetzt morgen, übermorgen kommen, um dann am Sonntag zu zeigen, woran sie sind. Also ich glaube, das sind auch so Faktoren, die man dann nicht unterschätzen darf, wenn man dann auch dann wieder schnell reagiert, beziehungsweise kritisiert und analysiert eine Leistung von einem Spieler. Ja, da sind ja viele aus Afrika, die dann auch noch weite Flüge haben. Also ich würde das jetzt alles einmal nicht so unterschätzen.
Ja, wichtiger Aspekt, ein großes Thema an diesem Wochenende. Bei uns bei Sky die großen Fußballduelle. In der deutschen Bundesliga empfängt am Ostersamstag der FC Bayern München mit, ja, hoffentlich Konrad Leim um 18.30 Uhr, Borussia Dortmund ohne Marcel Sabitzer. Der fällt nämlich rot gesperrt. Marc, wer setzt sich durch im deutschen Klassiker? Das Ganze live und exklusiv bei uns, wie gesagt, auf Sky zu sehen.
Ist mir eigentlich wurscht, aber ich glaube, Leverkusen wird Meister.
Ja, also eine klare Aussage. Alfred, stimmst du zu? Dir ist es egal, wer das Duell Bayern mit Borussia Dortmund für sich entscheidet und Meister wird am Ende Bayer Leverkusen.
Naja, der Marc hat das schon erwähnt, natürlich. Das Resultat ist ja nicht so entscheidend, wenn man als objektiver Beobachter das Ganze beurteilen möchte, sondern eher die Spielart und Spielweise. Freuen wir uns auf ein schönes Duell mit vielen Emotionen, vielleicht mit schönen Toren. Ich weiß nicht, ob Harry Kane spielt. Der ist allein schon mittlerweile ein Genuss, ihm zuzusehen. Also Fußball hat schöne Seiten und daher schauen wir mal. Aber das Resultat ist mir wie dem Marc vollkommen wurscht.
Ja, mir ebenfalls. Und in der Premier League bekommt es am Ostersonntag Manchester City mit dem FC Arsenal zu tun. Der Dritte empfängt den Ersten. Marc, kurz deine Einschätzungen, Erwartungen an dieses Duell mit das Beste, was die Premier League mit dem FC Liverpool zu bieten hat. Und die Gunners dürfen wir nicht vergessen, die konnten sich ja gegen City in dieser Saison bereits zweimal durchsetzen. Was sind da deine Erwartungen, City gegen Arsenal?
Ja, also das Ergebnis ist mir nicht wurscht, weil ich heuer schon stark hoffe, dass Liverpool das Rennen machen wird, allein schon aufgrund dieser emotional aufgeladenen Geschichte. Jürgen Klopp verlässt seinen FC Liverpool. Deswegen hoffe ich wahrscheinlich auf ein Unentschieden, dass dann Liverpool wieder die Chance hat, sich vorbeizuschlängeln, beziehungsweise dann zum Schluss hinaus dann den längeren Atem hat.
Ja, Alfred, ganz kurz noch deine Einschätzungen dazu und Martin nehmen wir dann auch noch mit.
Ja, meine Einschätzung deckt sich mit der Einschätzung von Marc. Guardiola hat alles gerissen mit City. Dem möchte ich das nicht mehr gönnen. Das sage ich wirklich so. Arteta ist auch ein, kann noch viel gewinnen, ist auch ein Spanier. Die Spanier mag ich nicht unbedingt. Daher, ich bin auf der Seite von Jürgen Klopp.
Das hört Hans Krankl gar nicht gerne, aber Martin, schließt du dich an, diese emotionale Geschichte rund um Jürgen Klopp, wäre das auch etwas für dich oder sagst du, na, die Zukunft, die gehört jetzt dem FC Arsenal zum Beispiel?
Ich bin der Meinung, der Bessere soll die Meisterschaft gewinnen. Das
ist, ja. Nicht nur Ostereier da jetzt reinwerfen, sondern auch Goldtaler, Martin.
Ja, nein. Eine Premier League-Meisterschaft dauert 38 Runden, könnte ich
sagen. Nächste. Ui, da hört er gar nicht mehr auf.
Also, Klopp gönnen wir viel, aber Jürgen Klopp ist manchmal auch anstrengend. Insofern könnte ich mich auch mit Arsenal anfreunden.
Ja.
Sag ich jetzt ganz ehrlich.
Könnte ich auch eventuell, aber...
Ich hätte aber einen Antrag zu stellen, bitte, wenn die Zeit es erlaubt.
Marc, bitte, du musst weiter, deswegen...
Nein, ich habe genug Zeit. Ich hätte einen Antrag an den Fredl zu stellen. Mir ist es heute wie Schuppen von den Augen gefallen. Fredl, du bist ja mittlerweile berühmt, dein Drei-Phasen-Modell in der Spielanalyse hier zum Besten zu geben. Was ist es, die Steuerungsebene? Wir holen es kurz. Steuerungsebene.
Zweitens, ja, die unterste ist die Werkzeugebene. Ja, die Verhaltensebene und die Werkzeugebene.
Und da ist es mir heute in der Diskussion wie Schuppen von den Augen gefallen, ob es nicht von deiner Seite, du bist natürlich der absolute Professor, was das betrifft, und du musst das freigeben, zu überdenken wäre, dass man auch die allgemeine Stimmungsebene da einfließen lässt, weil du kannst dich ja nur quasi entfalten, wenn dein Umfeld um dich herum dich leben lässt. Wenn es nach guter, frischer Luft duftet, dann passt's. Und wenn es ein bisschen modert, dann fällt es einem vielleicht nicht so leicht. Und wenn Gas in der Luft ist, dann schlaft man ein und wacht nicht mehr auf.
So. Du willst jetzt eine Antwort drauf. Und die Antwort ist, haben wir eh schon besprochen heute. Dieses Drei-Phasen-Modell gilt für Individuen. Mannschaften haben noch Extrasystemeigenschaften, einige haben wir heute schon erwähnt, Stichwort Teamgeist. Daher, das, was du gerade erwähnst, hat nichts zu tun mit den individuellen Ebenen.
Aber kann man nicht individuell bessere Leistung bringen, wenn die gesamte Harmonie und die gesamte Stimmung besser funktioniert?
Das bedeutet ja Mannschaftssport, Fußball. Natürlich ist das evident. Wenn ein Teamgeist da ist, ist die Leistung sicherlich einfacher zu erbringen, als wenn man eigentlich seinen Nächsten gar nicht riechen kann.
Ja, deswegen denke mal darüber nach, ob das nicht auch einfließen könnte in dein
Modell. Ich denke doch nie nach, das weißt du doch.
Ja, damit hat Marc Janko die zweite Folge unseres heutigen Podcasts eingeleitet. Nein, an dieser Stelle sollte es tatsächlich gewesen sein. Aber interessante Aspekte, um vielleicht auch noch erfolgreich abzuschließen. Michi Limbacher, User, fragt Marc, ich glaube, es bezieht sich auf deine gesamte Karriere oder vielleicht auf die des Nationalteams. Wir haben es gehört, 70 Einsätze im Nationalteam, 28 Mal getroffen. Was war dein schönstes Tor? Ich hätte da einen Tipp. Darf ich sagen?
Ja, sag's.
Naja, das Tor gegen Russland, oder?
Ja, also auf Nationalteam-Ebene definitiv, weil es auch nicht nur Ja, schön ist ja relativ, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und ich habe heute noch Rückenschmerzen, aber es war es wert.
War es definitiv wert und der heutige Podcast war es auch definitiv wert. Die Zeit ist wieder einmal verflogen. Ich darf mich bei meiner heutigen Gesprächsrunde recht herzlich bedanken. Vielen Dank, Marc, fürs Dabeisein.
Sehr gerne.
Ja, ich glaube, du triffst jetzt noch Bundesministerin Caroline Edt-Stadler gemeinsam mit Sky-Moderatorin Constanze Weiß. Dafür natürlich auch interessante Einblicke hoffentlich. Vielen Dank fürs heutige Dabeisein und ein großes Dankeschön dann auch an Alfred und Martin. Es war wieder mal äußerst aufschlussreich, interessant und ich habe wieder eine Menge gelernt von bzw. mit euch. Danke, Alfred und Martin.
Ich treffe jetzt mein Badezimmer, weil ich es putzen tue.
Ja, sehr stark. Und Martin, du gehst jetzt kochen, oder wie?
Genau, ich mache das, was der Alfred macht. Nein, aber ich wollte nur sagen, Otto, gerne. Wir unterstützen dich in jeder Lebenslage.
Also auch das freut mich sehr. Ihr gebt euch Mühe, damit ich besser werde. Ich gebe auch mein Bestes. Also, vielen Dank an die heutige Runde. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Schönen Tag euch.
Ciao. Danke ebenso.
Ciao, ciao.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
So, und damit sind wir auch schon bei den Programmhinweisen. Am Freitag gibt es, wie gesagt, den Auftakt zur 24. Runde in der Admiral-Bundesliga. Die Wiener Austria trifft ab 19.30 Uhr auf Blau-Weiß Linz. Und am Samstag gibt es die beiden weiteren Begegnungen der Quali-Gruppe. Am Sonntag 14.30 Uhr Last gegen Klagenfurt und Hartberg empfängt Rapid. Und um 17 Uhr trifft Sturm im absoluten Schlager der Runde auf den FC Red Bull Salzburg. Dazu gibt es am Samstag Bayern München gegen Borussia Dortmund aus der deutschen Bundesliga. Davor bereits die weiteren Partien an diesem Tag aus der deutschen Bundesliga. Und am Sonntag noch das große Duell zwischen Manchester City und dem FC Arsenal. Die Premier League läuft das gesamte Wochenende, wie gewohnt, ebenfalls auf Sky. Damit darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Verbringen Sie ein schönes Osterfest. Ich hoffe, Sie finden alle Eier, die der Osterhase versteckt hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.